Herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Geflüster. Heute wieder mit einem Experten der Branche und zwar mit Markus Rackelbusch. Herzlich willkommen, Markus.
Hi Adrian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich glaube, heute haben wir eine sehr spannende Folge vor uns. Wir beide kennen uns ja schon relativ lange, hatten auch beim Interview bei der Panel Discussion in München bei der E-Commerce Night schon das Vergnügen. Dementsprechend bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf ein Update. Um die Folge einzuleiten, es geht heute um Klosterkitchen, es geht heute um den Pionier des Ingwer-Shots und um eine Firma, die aktuell mehr als 60 Millionen verkaufte Produkte vorweisen kann. Dementsprechend würde ich sagen, soweit mal die Einleitung. Markus, hol uns kurz ab zu dir als auch zu euch. Was macht ihr?
Genau, man kann zusammenfassen, dass wir eigentlich den Kunden unterstützen, Stück für Stück, das Wohlbefinden und die Lebensqualität eben auf einfache und, was uns ganz wichtig ist, auf natürliche Weise zu verbessern. Wir nennen das immer, dass wir den Kunden für einen bewussten Lebensstil inspirieren wollen. Das machen wir eben mit unserer Produktvielfalt. Die geht von Ingwer-Shots über Vitalflow, also Mikronährstoffe, bis hin zu Smoothies oder Tee. Und da möchten wir den Kunden eben auf dem Weg zu einem bewussten Lebensstil begleiten. Was ich mache, wir sind neben dem Retail auch sehr stark im E-Commerce, und ich bin seit 2024 bei Kloster Kitchen eben E-Commerce-Projektmanager und da zuständig so für alle umsatzfördernden Maßnahmen, die wir online uns überlegen, mitmachen und eben den Kunden was Gutes tun möchten.
Ja, und vor allem über den E-Commerce möchten wir heute sprechen. Markus, E-Commerce ist ja bei euch sehr breit gefächert. Holt uns gerne kurz ab, was sind eure Vertriebskanäle im E-Commerce, welche Marktplätze bedient ihr und gerne auch bezüglich Market Shares oder Revenue Share, was ist von der Relevanz her der spannendste Kanal?
Also wir sind recht vielseitig vertreten. Also wir haben natürlich unseren eigenen Shopify Online-Shop. Wir sind hauptsächlich in DACH vertreten, aber nicht destotrotz auch im europäischen Ausland recht beliebt. Wir haben auch Marktplatzstrategien, sei es jetzt über Amazon, über Shop-Apotheke. Wir planen auch aktuell mehrere Marktplätze jetzt noch anzubinden. Man findet uns natürlich ganz normal auf den ganzen Search-Seiten, über Social, sowohl Performance-Ads als auch ganz normal über das organische. Influencer-Marketing ist ganz groß. Man findet uns aber auch ganz normal im Print, PR, Community-Management. Ja, das sind wir überall vertreten.
Also von allem, was du bei überall vertreten, trifft es, glaube ich, ganz gut. Insbesondere in ein, zwei Kanälen möchten wir heute einen Ticken tiefer ja, eintauchen, vor allem auch in Amazon natürlich, weil es eine Komponente auch mit unserem E-Commerce-Geflüster-Podcast sehr, sehr gut passt. Ihr nutzt ja das Thema Amazon primär als Neukundenkanal, was ja euer großes, großes, großes Ziel ist. Und du hast mal zu mir gesagt, Adrian, es gibt kein besseres Produkt als den Adventskalender für Neukunden oder um Neukunden zu generieren. Der ist ja für euch sehr wichtig. Ich glaube auch ein sehr starkes Umsatzprodukt. Hol uns mal ab zu eurer Strategie bezüglich Adventskalendern, wann ihr die habt und was ihr da so macht.
Genau, Adventskalender ist bei uns Ongoing-Projekt über das ganze Jahr. Sobald der Adventskalender verkauft wurde, geht die Planung für das nächste Jahr eigentlich schon los. Anders als man vielleicht im ersten Schritt denken mag, bei uns sind ja die Adventskalender doch so ein bisschen hochpreisiger, ist das ein super Neukundenprodukt und auch außergewöhnlich, vor allem in den ganzen Schokoladen- oder Süßigkeits-Adventskalender. Möchten immer mehr Kundinnen und Kunden einfach bewussten Lebensstil, was anderes haben, um spielerisch eben die Adventszeit rumzubringen, bis Weihnachten ist. Und was uns auch aufgefallen ist, sie verschenken es auch gerne. Also wir haben auch viele Kunden, die nicht nur einen Adventskalender kaufen, sondern gleich mehrere. Und da ist natürlich der Marktplatz Amazon ein super Kanal, weil einfach die Nachfrage nach Adventskalendern auch über Amazon riesig ist. Amazon pusht ja auch wo es die Adventskalender eben gibt. Und da sind wir auch unter den Top 3 sogar bei den Getränke-Adventskalendern gewesen und das macht uns super glücklich.
Ja, verstehe ich. Adventskalender ist, wie du sagst, halt auch immer ein sehr präsentes Thema, aber auch vom Timing her würde ich sagen, ein sehr tricky Thema, weil natürlich das Zeitfenster mit bis kurz vor Weihnachten und wahrscheinlich so je nach Produkt, je nach Start Oktober, aber auch schon tickend davor anfängt. Das heißt, das perfekte Timing da zu treffen, ist, glaube ich, sehr kriegsentscheidend. Meines Erachtens dürftet ihr auch schon sehr viel dazulernen im Adventskalender-Game und auch schon viel, ja, wie sagt man, schon viel Fuck-Ups mitnehmen. Hol mich mal ab, welche Fuck-Ups hattet ihr in der Vergangenheit? Was können auch die Zuhörer mitnehmen bezüglich gegebenenfalls auch der Einlieferung? Ich glaube, da habt ihr ein paar Themen zu erklären, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben schon seit mehreren Jahren Adventskalender. Im Vergleich von 2024 auf 2025 haben wir bei der Stückzahl 80% mehr Adventskalender bestellt und auch an den Kunden vor die Haustür gebracht oder ins Wohnzimmer. Was wir vor allem letztes Jahr festgestellt haben, wir waren relativ schnell ausverkauft, muss man sagen, die letzten Jahre vorher. Bei uns ist der Black Friday immer an Halloween. Wir haben da eine ganz große Rabattaktion mit 31% und waren in den letzten Jahren meist zu Halloween oder nach Halloween kurz mit den Adventskalendern ausverkauft. Was wir aber letztes Jahr gesehen haben und auch gemerkt in Gesprächen mit anderen Marken, einfach, dass die Kaufzurückhaltung letztes Jahr doch präsenter war, dass sich die Kunden viel später Gedanken gemacht haben, möchten Sie einen Adventskalender und wenn ja, welchen? Was möchten Sie verschenken? Was gibt's auch für Wettbewerb, jetzt nicht nur in unserem Bereich, sondern generell? Und das haben wir ein bisschen unterschätzt. Wir haben gedacht, also wir starten immer so im August mit den Adventskalendern, hauptsächlich für unsere Community, also über unseren E-Mail-Newsletter. Es gibt dann auch Treuerabatt. Wir selektieren auch Kunden, die über die Jahre unsere Adventskalender schon gekauft haben und uns die Treue halten. Aber man hat jetzt gemerkt, dass einfach das Hauptgeschäft dann doch im November passiert ist. Toi, toi, toi. Wir haben alle Adventskalender bis zum 1. Dezember wegbekommen. Aber so unser größtes Learning war einfach die Zurückhaltung, die Kaufzurückhaltung der Kunden letztes Jahr und wie gesagt auch mit mehreren Kollegen aus der Branche dann gesprochen und gemerkt, dass das Marktumfeld sich so ein bisschen geswitcht hat und die Kunden einfach schauen, wo können sie nochmal bewusster Geld ausgeben. Man sieht es auch so ein bisschen an den Kanälen von der Performance her. Da hat sich natürlich dann sowohl unser Planumsatz geswitcht, als auch unsere Ausgaben oder unser Budget. Du hast es angesprochen über Marktplätze. Wir haben auch Amazon Prime Video getestet, unsere Ads dort geschalten, aber auch die auf anderen Kanälen, die Kaufzurückhaltung wie jetzt bei Influencer oder sowas, konnten wir über alle Kanäle hinweg eben feststellen, dass wir da zurückhaltende Kaufinteresse zum ersten Quartal des Adventskalender-Sales hatten.
Lass uns gerne in das Thema Kaufzurückhaltung einsteigen, aufgrund der nächsten Frage, die ich da habe. Ihr Kaufzurückhaltung hatten wir gerade. Was wir natürlich auch merken ist, okay, der Kunde kauft weniger, aber der Kunde, der achtet auch sehr auf den Verkaufspreis, natürlich, weil er auch weniger Geld hat. Also dieser sinkende ASP, wie wir ihn nennen, also der Amazon Average Selling Price. Dadurch, dass ihr, glaube ich, den Trend ja auch so ein bisschen mitgenommen habt oder wahrgenommen habt, werdet ihr wahrscheinlich, soweit ich es weiß, ja auch sehr viel am Preis testen 2026, jetzt heißt als kommenden Winter. Hol uns mal ab zur Preisstrategie. Geht ihr dann eins nach unten, bietet ihr mehrere Preiskategorien ab? Was heißt, ihr testet die Preise 2026?
Also letztes Jahr hatten wir unterschiedliche Preise. Wir haben in unserem Online-Shop den Adventskalender für 62,90 angeboten und auf Amazon zum Beispiel für 64,90, um da eben Unterschiede auch nochmal darzustellen und haben gemerkt, dass es in Summe nicht geschadet hat dem Kanal Amazon. Wie gesagt, das ist unser stärkster Neukundenkanal. Die Kunden haben weiterhin bestellt, haben anscheinend dann auch nicht verglichen. Und wir sind jetzt selber noch in der Preisfindung für dieses Jahr. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir jetzt primär auch ein Auge auf die Thema Margenoptimierung setzen. Also wie können wir von vornherein den Adventskalender nochmal von der Margensituation verbessern, ohne dass ich will jetzt nicht sagen Schaden, aber Nachteil für den Kunden entsteht. Wir haben dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr eine Überraschung geplant. Das ist so ein bisschen Konzept aus allen verschiedenen Departments bei uns, sei es jetzt Transport, sei es mit wem wir den Adventskalender machen. Das schauen wir uns alles an und gehen jetzt noch tiefer in die Deckungsbeiträge, um da eben nochmal alles rauszuholen, um nicht unbedingt nochmal eine Preiserhöhung auf Prio 1 zu setzen, würde ich mal sagen.
Okay, verstanden. Lass uns gerne ins Thema Prime Video kurz eintauchen. Du hast es gerade schon angesprochen. Prime Video war ja bei euch, glaube ich, ein erster Testflight, meine ich zumindest, Richtung Oktober letzten Jahr bezüglich dem Adventskalender. Hol uns mal kurz ab, wie lief der Test? Auch gerne entweder Fuck-up oder auch Learnings für die Zuhörer Richtung, hey, wie baue ich richtige Prime-Video-Kampagnen? Wie baue ich einen richtigen CTA ein, Call-to-Action? Wie gehe ich vor, auch mit bezüglich Retargeting? Ja, hol uns mal ab, wie waren eure Zahlen? Was waren eure Learnings?
Man muss ja bei uns von vornherein sagen, dass wir ein Saisongeschäft haben, dass in den Winter-Herbstmonaten natürlich sehr stark das Geschäft ist und weil die Kunden einfach vermehrt bei kalten Temperaturen achten, was sie zu sich nehmen, wie es ihnen geht und im Vergleich zum Sommer. Und da haben wir natürlich dann auch eine viel stärkere Nachfrage nach solchen Produkten und haben im Vergleich zum Sommer da auch wirklich volle Power auf alles, was bei uns so angeboten wird. Und da spielt uns natürlich dann auch das Thema Amazon Prime Video in die Karten, dass die Kunden, dass die Nachfrage einfach da ist und wir dann auch eine große Reichweite damit erzielen können. Und eben für unser Produkt, der Adventskalender ist unser größtes Umsatzprodukt, das wir haben, sowohl von der Kosten, von der Menge, vom Umsatz. Und da testen wir natürlich auch immer gern Kanäle, die wir vielleicht sonst nicht so testen, weil eben die Ergebnisse von vornherein besser ist als vielleicht beim einen oder anderen Produkt, das wir noch haben. Und wir haben halt einfach für das Budget, was wir dort eingesetzt haben, eine mega hohe Reichweite, Seitenaufrufe, Verkäufe erzielen können auf Amazon. Man hat ja so ein bisschen targeten können, wo die Kunden oder das macht ja Amazon, wo es ausgespielt wird, wo nicht. Und das hat sich für uns am Ende gelohnt. Natürlich zahlt auch dann ein bisschen darauf ein, dass unsere Markenbekanntheit nach oben gegangen ist. Kloster Kitchen sieht man zwar sowohl im Retail als auch online, aber für je mehr Impressionen, mehr Leute, die uns kennen, mehr Leute, die auch mit diesem ganzen bewussten Lebensstilgefühl kommen, zahlt sich das natürlich ein. Wir würden es jetzt wahrscheinlich nicht im Sommer machen oder auch nicht für eine kleinere Produkteinführung, aber wir prüfen es auf jeden Fall für die nächste Adventskalender-Saison wieder zu nutzen.
Sehr schön. Ja, ich glaube auch ein sehr spannendes Thema bezüglich dieser Multi-Touchpoint-Strategie auch bei Amazon. DSP ist ja vor allem auch bezüglich der Verlinkung in Amazon Store, glaube ich, auch sehr spannend. War wahrscheinlich bei euch auch ein Game Changer. Warum, wenn man da halt direkt dann ad hoc einen höheren Warenkorb hinbekommt oder einen höheren AOV. Und Amazon, ich weiß gar nicht, ob man es sagen darf, ich glaube schon, Amazon gibt gerade auch wieder sehr, sehr, sehr viel Added Value raus für DSP-Kampagnen. Normalerweise ist es 10% auf den ersten DSP-Case. Bei Prime Video nochmal was anderes. Vor kurzem habe ich gelesen, dass es jetzt sogar bis zu 50% als Anreiz, weil Amazon natürlich dann noch mehr zur führenden DSP heranwachsen möchte und auch sehr viel macht hinsichtlich Microsoft Advertising, der Übernahme, als auch von Spotify Advertising. Deswegen, ich glaube, das, was ihr macht, das, was ihr testet, ist schon mal auf jeden Fall der richtige Schritt. Und da auch nochmal ein Tipp von mir, sehr, sehr, sehr eng mit Amazon zusammenzuarbeiten, die Amazon-Ansprechpartner auch einzuladen ins Office für sogenannte Strategie-Jahresgespräche. Warum? Weil auch da, it's a people game. Das heißt, desto mehr die Amazon-Leute committed sind, euch kennen, die Produkte kennen, umso erfolgreicher werden meistens auch solche Kooperationen oder desto gewillter sind sie, glaube ich, auch ein paar Sachen mal zu entlocken oder rauszugeben. Lass uns gerne mal eintauchen in ein anderes Thema. Wir hatten gerade Thema Kaufzurückhaltung. Wir hatten gerade auch Thema, wie sich die ganze Welt so ein bisschen entwickelt. Ich komme gerade frisch vom ASK, Amazon Sales Kongress, war die letzten 2 Tage hier in Bad Cannstatt. Tolles Event, Props an Sascha Köhler. Was da das Thema war, war vor allem Mission, Mission, Profit 2026. Dadurch, dass natürlich, ja, wir haben die Kaufzurückhaltung, wir haben ein Temu, wir haben eine sehr schnelllebige Welt aktuell mit KI und sonstigen Themen. Und ich glaube, das Wichtigste ist vor allem da, nachhaltig zu wachsen, weil man sagt ja so schön, im Umsatz kann man sich sonnen, im Gewinn muss man leben. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig für die nächsten paar Jahre, um bestehen zu bleiben und um langfristig bestehen zu bleiben. Jetzt Frage an dich, Markus, Mission Profit 2026. Du hast vorher schon gemeint, bei euch geht ein bisschen eine kleine, ich würde das nicht sagen Transformation, aber bei euch gibt es ein paar Änderungen. Hol uns mal ab, was aktuell abgeht, was ihr vor allem auch in Richtung Profit-Optimierung macht für dieses Jahr, also auch die nächsten Jahre.
Genau, bei uns, das kann ich auch nur unterschreiben, steht das Thema Profit auch ganz oben, zu schauen, welche Produkte vom Deckungsbeitrag oder Profit einfach am größten für den Verkauf für uns in die Karten spielen. Und das steht dann ganz oben auf der Liste. Das heißt, dass wir uns unsere Werbestrategie, unsere Ads nicht nur auf ROAS optimieren, sondern auch schauen, welche Produkte am Ende dann auch wirklich auf unseren Erfolg einzahlen. Wir schauen, welche internen Schritte wir vereinfachen können, wo kann uns die KI oder LLMs unterstützen, sei es zum Beispiel bei meiner Kollegin Nina, die viel dem ganzen Content einfach jetzt digital erstellt, testet. Wie schon gesagt, unsere Werbestrategie, sei es jetzt bei Social Ads oder SEO-SEA-Themen, die wir jetzt einfach wirklich mehr vermehrt auf Produkte umswitchen, die eine höhere Marge haben, die mehr pushen, aber auch in der Produktentwicklung oder auch im, wie wir auch unsere Sets zusammenstellen, schauen können, wo sind einfach große Margentreiber, wo verlieren wir irgendwie an KPIs oder ähnliches und das dann in den Vordergrund rücken. Wir schauen uns oder wir haben Tracking-Tool klar, mit dem wir auch wirklich schauen, wie sind unsere einzelnen Marketingmaßnahmen aufgestellt, wo sind unsere Produkte, die KPIs uns einfach nochmal visualisiert darstellen, klar machen und dann auch klare Handlungsempfehlungen ableiten, wie wir da eben nochmal stark sind, wie können wir den CRC niedriger halten, wie können wir unseren Community-Gedanken, unsere Bestandskunden besser erreichen, unsere Werbesetups so definieren, dass man wirklich sagt, Bestandskunden versus Neukunden, wie können wir die da so abholen, ohne dass wir die kannibalisieren oder ähnliches. Das steht jetzt so für dieses Jahr ganz weit oben auf der Prio-Liste.
Ich glaube, das steht bei den leider bei den meisten ganz, ganz weit oben. Aber wie gesagt, eigentlich der einzige logische Schritt. Das heißt, um mal kurz zusammenzufassen, Markus, was ja viele nicht wissen, ist genau das, hey, kenne deine KPIs, kenne deine Vitalwerte, kenne deine Daten. Deswegen das mit GetClar oder auch mit einem Simventory, Sellerboard, was es da alles gibt, glaube ich, kriegsentscheidend. Leider kennen immer noch viele ihre Daten nicht oder auch die eben genannten Tools, was sehr schade ist. Deswegen da auch Handlungsempfehlung, schaut auf eure KPIs, guckt euch eure Zahlen genauer an und dann Ableitungen treffen, wie es der Markus auch gerade gesagt hat. Weil gerade in solchen Zeiten muss man gucken, dass man die Euros zusammenhält. Und ich glaube, das ist nochmal, wie gesagt, kriegsentscheidend auch für die nächsten Monate und Jahre. Lass uns vielleicht mal kurz eintauchen in ich würde es nicht sagen, einen Schritt weiter, aber ins Thema Influencer. Influencer ist ja auch in der heutigen Zeit mit dieser KI, mit dieser Schnelllebigkeit, glaube ich, sehr spannend. Warum? Weil natürlich bei gewissen Influencern auch ein sehr hohes Vertrauen da ist. Ein Vertrauen, was man ja durch diese Schnelllebigkeit dann auch mal schnell verliert auf der anderen Seite. Deswegen glaube ich, ja, auch ein spannendes Thema. Influencer spielt ihr ja auch sehr stark. Ihr geht aber, würde ich sagen, mit einer gewissen Strategie voran, also die Klosterkitchen-Strategie, wenn man das so nennen möchte. Rund uns mal ab, Markus, was macht ihr bei Influencern, was funktioniert und was kannst du da den Hörern mitgeben?
Genau, also wir sind auch auf dem Influencer-Kanal relativ stark unterwegs. Wir haben sowohl einmal performancemäßig als auch die Kollegen bei uns im Social Media Organics Markenbotschafter, die auf Social unterwegs sind. Und da konzentrieren wir uns eben, um auch einfach das Budget zu schonen und das Risiko auf viele kleine Influencer, die für uns unsere Produkte an ihre Community verteilen. Und da schauen wir dann einfach, dass jeden Monat, also wir versuchen eine gute Beziehung zu unseren Influencern aufzubauen, dass sie auch regelmäßig posten, dass man da so einen Trust eben hat. Aber das Risiko auf viele kleine Influencer zu verteilen, wir sind recht gut mit sogenannten Mama-Influencer-Gefahr, weil es einfach auch ein Teil unserer Zielgruppe ist. Bewusste Mütter, die eben auf es sich Acht geben, die sagen, ich möchte bewusst was Gutes für mich tun mit einem Ingwer-Shot, aber auch vermehrt Lifestyle-Influencer, wo wir Testings fahren. Wir schauen, ich habe es ja schon angesprochen, das Thema Saison. Wir testen jetzt zum Beispiel dieses Jahr, ob wir im Sommer auf den Kanal Influencer verzichten und den vielmehr auf die Winter- und Herbstmonate fokussieren, weil wir jetzt erstmal testen wollen oder davon überzeugt sind, dass wir in den Sommermonaten eben die Nachfrage, die da noch besteht, anders und effektiver auf anderen Kanälen erreichen können als Influencer. Die Influencer sind dann eher so ein Reichweiten-Performance-Kanal, wirklich in den Wintermonaten, wo wir dann aber auch gute KPIs, sowohl was Neukunden angeht, als auch alle weiteren KPIs wie Reichweite oder Umsatz oder ähnliches oder dann auch Deckungsbeitrag erreichen können. Und das ist so ein bisschen Testing für dieses Jahr, dass wir das Budget mehr auf die Hauptsaison switchen, als so einen durchgängigen Turnus zu haben.
Ja, ich glaube, das ist, wie gesagt, auch eine Strategie, die 100% Sinn macht. Eine Frage zum Influencertum bei euch. Inwiefern baut ihr die Influencer auch in die Unternehmenskommunikation ein? Inwiefern trefft ihr auch die Influencer? Gibt es einmal im Jahr den großen Influencer-Kloster-Kitchen-Tag, wo ihr euch mit allen trefft, allen Mamis, und ihr geht gemeinsam Keramik bemalen, jetzt fiktiv gesprochen. Gibt es so solche Events, dass ihr natürlich die Influencer noch mehr committet und noch mehr zu Fans macht?
Ja, also wir haben einmal die Performance-Influencer und dann gibt es die Markenbotschafter oder Ambassador nennen wir es intern, die betreut meine Kollegin. Und da achten wir oder versuchen wir schon, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen und auch, dass sie die Produkte nicht nur verkaufen, sondern auch leben. Da ist es uns wichtig, dass die hinter uns als Marke stehen. Und zum Beispiel Jonas Deichmann, der dann, mit dem wir zusammen auf dem einen oder anderen Event waren. Wir hatten für die Einführung der Saftkur hier in der Umgebung ein Event mit Yoga und Ähnlichem. Also wir versuchen schon, dass auch die Ambassadors unsere Produkte in ihrem ganz normalen Alltag einbauen, ohne dass ein Performance- oder ein Umsatzdruck dahinter ist, um eben da einfach so einen Trust zu schaffen.
Sehr schön. Ja, ich glaube auch, wie gesagt, das Einbinden für neue Produkte, das Einbinden auch bezüglich, was man so alles machen kann mit den Influencern, wird umso wichtiger. Wir hatten es gestern auch auf dem ASK, der Tim von Edding hat nochmal erzählt, dass sie die Community auch nochmal ganz anders eingebaut haben. Und zwar haben sie so ein bisschen abstimmen lassen, was die sich für ein neues Produkt wünschen. Und da kam als Fun Fact raus ein Edding-Parfüm, was, glaube ich, ganz witzig ist. Und dann gab es tatsächlich mit der Community ein Edding-Parfüm, wo dann auch zugeschickt wurde, auch bezüglich Flavor, Geschmack, wo dann auch jeder abstimmen durfte. Und so eigentlich ganz cooles Community-Produkt, was am Ende rauskam und was natürlich cool auch Social Media und PR-seitig ausgeschlachtet wurde. Genau, deswegen glaube ich, habt ihr da einen coolen Ansatz. Bin ich auch gespannt, wie sich das die nächsten Monate und Jahre entwickelt. Kurz bezüglich Konkurrenzseite, bezüglich Ausblick vielleicht auch ganz cool oder ganz spannend. Bei vielen ist ja vor allem Konkurrenz Fernost, bei vielen ist vor allem auch Konkurrenz dann ein neuer Marktplatz namens Temu. Wie sieht eure Konkurrenzsituation aktuell aus? Wie ist aktuell die Wettbewerberlandschaft? Steigen da viele auf den Zug auf? Seid ihr da noch der, wie sagt man, der Platzhirsch, wo ihr sagt, hey, erstmal, da ist relativ wenig umtriebig. Wie ist bei euch gerade so die Situation bezüglich der Landschaft?
Also, ja, wir sagen, es ist natürlich immer umkämpfter, den Euro der Kunden zu uns zu ziehen. Dadurch, dass wir einfach viele Touchpoints haben, also vom Onlinehandel über Retail, über New Business, sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir schauen uns natürlich die einzelnen Mitbewerber an, auch freundschaftlich, aber kämpfen natürlich auch, wie jede andere Branche, glaube ich, um Marktanteile und Umfeld, sind da, glaube ich, ganz gut gewappnet für die nächste Zeit. Schauen uns natürlich Marktplätze auch gerade aus Fernost, die dann irgendwie so zu uns rüberschwappen an, testen neu. Wir haben uns ja damals gegen zum Beispiel einen TikTok-Shop entschieden, haben das jetzt für dieses Jahr nochmal neu bewertet und werden da jetzt auch ein bisschen aktiver sein und ähnliches. Wir achten halt immer drauf, dass wir unsere Strategie haben, aber trotzdem noch flexibel bleiben, um uns auf die Marktgegebenheiten und das Umfeld zu fokussieren und immer auf neue spannende Themen zu konzentrieren, ohne hohes Risiko einzugehen. Deswegen genau, sehen wir da eigentlich positiv die Zukunft entgegen.
Sehr schön. Ja, ich glaube auch, das ist das Einzige, was Sinn macht. Und lass uns vielleicht noch abschließend in Richtung Tech-Stack gehen. Tech-Stack kommt gefühlt bei jeder Podcast-Folge, dass wir das öfters fragen sollen oder auch bei Interviews, dass diese Frage sehr gewünscht ist. Tech-Stack haben wir gerade schon kurz angeschnitten mit dem Thema Get Klar bezüglich der KPIs und Performance-Indikatoren. Was nutzt ihr sonst noch außer Get Klar? Wie sieht eure Tool-Landschaft aus? Wie sieht euer Tech-Stack aus?
Das ist sehr vielfältig. Also pro Kanal haben wir meist unsere eigenen Tools. Wir haben dann noch eben Klar, um einfach einen gesammelten Überblick über alle Kanäle zu haben, unsere Haupt-KPIs im Fokus zu haben. Wir haben mit Central ein neues. Ich glaube, da sind wir jetzt seit einem Jahr ungefähr, dreiviertel Jahr dabei, ein neues ERP-System. Wir nutzen aber auch ganz normal die ganzen AI-Tools, um Handlungsstrategien eben zu erarbeiten, um eine Zusammenfassung zu bekommen der vielen Daten. Es ist ja nicht, also es ist eine Seite ist die Daten zu sammeln, die andere Seite ist aber dann auch die Daten zu interpretieren und Handlungsempfehlungen daraus zu schließen. Und das machen wir einmal pro Kanal und dann nochmal kanalübergreifend, wo wir es uns einfach anschauen. Und ich glaube, da sind wir mit bei den Kollegen von Klar ganz gut aufgestellt. Und wie gesagt, wir haben Story Clash für die Influencer, wir haben Klaviyo für E-Mail-Marketing, um nur ein paar mal zu nennen. Aber ich glaube, ohne diese ganzen Tools und ohne ein Tool, was kanalübergreifend dann die Attribution zusammenschustert, sage ich jetzt mal, geht es, glaube ich, gar nicht mehr.
Ja, ich glaube auch, man soll es vor allem auch nicht overengineeren, also keine zu krasse Tool-Landschaft aufbauen, aber wie du sagst, diese Basics, diese wie hast du es gerade genannt, Performance-Toolings mit GetKlar, mit Klaviyo, was es da alles gibt, das macht auf jeden Fall Sinn und ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, weil natürlich viele auch im Kopf haben, hey, welches Tool soll ich nutzen, welches soll ich anbinden, dann haben die da schon mal eine gewisse Empfehlung. Ja, mit Blick auf die Zeit vielleicht noch eine abschließende Frage. Wir hatten vorher 60 Millionen verkaufte Produkte, Pionier des Ingwer-Shots. Markus, hol uns kurz ab. Du hast schon ein bisschen einen Ausblick gegeben, 2026. Was kommt sonst noch? Habe ich oder haben wir irgendwas vergessen zu erwähnen? Vor allem auch du vorhin bezüglich 2026 und spannenden Themen. Was erwartet uns noch dieses Jahr?
Natürlich ein spannender Adventskalender dieses Jahr mit einer großen Überraschung, die auch Mehrwert den Kunden bietet. Da haben die Kollegen im Produkt bei der Produktentwicklung Gas gegeben. Wir haben ja unser Vitalflow weiterentwickelt. Es gibt jetzt 60 Milliliter, also To-Go, Mikronährstoffe. Wir testen.
Davor waren es wie viele? Wenn du sagst 60, davor waren es dann?
Die 60 Milliliter, davor war es die große Flasche mit Anreißverschlüsselung, okay, die jeder in seinen Kühlschrank platzieren kann und jetzt einfach zum Mitnehmen. Die ist schon fertig gemischt mit Wasser. Wir testen neue Marktplätze, wir testen neue Kampagnen, wir stellen unsere bestehenden Kampagnen auf den Prüfstand. Da gibt es also einiges noch mitzuerleben. Da lade ich jeden ein, auf die Reise mitzugehen. Wir haben da noch einiges vor, dieses Jahr und auch die nächsten Jahre.
Und alles unter der Mission Profit First, um da vor allem auch nachhaltig sich aufzustellen. Und ich glaube, so kann man die Session sehr gut abrunden. Markus, vielen, vielen Dank für das Update. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, für jeden war Spannendes dabei, also auch ein sehr breites Spektrum der Themen, die wir heute abgedeckt haben. Würde mich dann auch wieder freuen, wenn wir zum Jahreswechsel wieder eine Session aufnehmen. Wie lief der Adventskalender 2026? Wie ist da die Entwicklung? Ich drücke euch die Daumen für ein sehr starkes 26, auch für sehr starke Adventskalenderumsätze. Und dann hören und sehen wir uns bei den anstehenden E-Commerce-Events. Genau, deswegen vielen Dank, Markus. Sehr, sehr spannend. Danke für die Einblicke.
Vielen Dank für die Zeit und bis bald.